Es gibt Pastoren, die suchen für jede Woche ein Thema für die Predigt raus, so wie Gott es ihnen aufs Herz legt. Und es gibt Pastoren, die richten sich in den Predigten nach der Ordnung des Kirchenjahres und predigen über vorgegebene Texte. Die Gemeinde weiß dann auch das auch im Allgemeinen. So, bei mir ist es nicht so einfach, weil ich mache es mal so und mal so. Manchmal habe ich Themen und Texte, die Gott mir aufs Herz legt, über die ich längere Zeit vorher nachdenke, die nach und nach dann zu einer Predigt kristallisieren. Und manchmal bin ich dankbar für einen Impuls von außen, von der Ordnung der Texte, von der Perikopenordnung. Manchmal nehme ich auch einfach nur den Vorschlag auf, ohne den Gedanken, ob es passt oder ob es nötig ist. Und so ist das auch heute. Ich habe mir diesen Predigttext nicht wegen der Aussage ausgesucht, nicht weil ich der Meinung bin, dass die Gemeinde ihn nötig habe. Es ist der für diesen Sonntag von der Ordnung des Kirchenjahres vorgeschlagene Predigttext für den 18. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag geht es inhaltlich um das höchste Gebot, das sowohl von der Gottesliebe als auch der Nächstenliebe redet. So, passend zum Wochenspruch, das war ein Missverständnis zwischen uns, dass ich den falschen Wochenspruch, den aktuellen genommen habe. 1. Johannes 4, Vers 21. Und auch passend zu der Schriftlesung aus dem Alten Testament. Das ist übrigens auch einer von den Texten, die man da predigt. Der kommt nächstes Jahr dran. In dem Text, den wir in der Schriftlesung hatten, kommt das Selbstverständnis der Juden zum Ausdruck. Ihre Dankbarkeit, aber auch ihr Stolz, dass Gott gerade sie als Volk auserwählt hat, zu seinem Volk. Es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Und die Juden meinen damit auch dieses, dass du es tun kannst. Natürlich in dem Wissen, dass wir Menschen das nie in Perfektion schaffen. Aber in diesem, dass du es tun kannst und dass du es tust, darin kristallisiert sich die Dankbarkeit und der Stolz. Gott hat ihnen das Gesetz geschenkt. Das ist für sie ein ganz großes Privileg. Im eigenen Leben soll das dann immer einen Ausdruck bringen, dass das Wort eben nicht fern ist, sondern greifbar und nahe. Als Christen erleben wir das durch Jesus, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, dass Gott uns nahe kommt, seit Pfingsten auch durch den Heiligen Geist. Das ist dann eine interessante Frage, wie bei uns Christen dieses, dass du es tun kannst und dass du es tust, praktisch wird. Wie man an dieser Stelle den Glauben lebt. Und um diese Frage geht es auch im heutigen Predigttext. Das ist Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Ich lese nach der Basisbibel. Meine Brüder und Schwestern, schreibt Jakobus, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so, sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einen anderen Weg aus der Stadt hinaus. ohne den Geist ist der Körper tot, genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Ja, der Jakobus, der findet hier klare Worte, die wir gut verstehen können und für die wir dankbar sein können, denn oft ist das Wort Gottes ja nicht so ohne weiteres verständlich. Oft muss man bei einem Bibeltext erstmal weit ausholen, um ihn als einen alten Text in der Gegenwart überhaupt verständlich zu machen. Die Botschaft von Jakobus ist klar. Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Auf diese Aussage kann man den Predigttext herunterbrechen. Diese Aussage, die taucht mehrmals im Text auf, immer wieder. Sie ist so eine Art Überschrift sozusagen, so eine Art Slogan. So wie wir bei McDonald's an Ich liebe es denken oder bei Haribo an Haribo macht Kinder froh. Jakobus geht es darum, dass Glauben praktisch wird und darum bringt er es so auf den Punkt. Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Und ganz wichtig, er macht das nicht, um im übertragenen Sinn die Peitsche zu schwingen. Also das erleben wir ja auch manchmal, dass Menschen immer noch mehr machen müssen, gerade auch in religiösen Zusammenhängen. Wenn es nie genug ist, wenn man sich anstrengen kann, wie man will, wenn da immer noch diese kleine Unsicherheit bleibt. Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, bringt es auf den Punkt, weil er die Notwendigkeit sieht. Er sieht bei den Adressaten des Briefes zu viele Menschen, die seiner Meinung nach Dummköpfe oder Narren sind und den Glauben nicht praktisch werden lassen. Zu viele Menschen, die meinen, Glauben sei eine reine Sache der Gedanken. Im Grunde dreht sich der ganze Jakobusbrief darum, dass Glauben praktisch werden muss, wenn es ein sinnvoller Glaube sein soll. Wenn du beim Hören des Textes oder beim Hören dieser Überschrift des Textes innerlich zusammengezuckt bist und dich gefragt hast, was du denn sonst noch alles tun sollst, wo du doch schon lange am Limit bist und nicht weißt, wo du die Zeit hernehmen sollst, noch überhaupt irgendetwas praktisch werden zu machen, dann möchte Jakobus dir nicht noch mehr Lasten auflegen. Dann verstehst du diesen Text falsch. Aber keine Angst, damit bist du nicht alleine. Und du bist auch nicht der Erste. Du bist in prominenter Gesellschaft. Das ging nämlich auch schon Martin Luther so. Was Martin Luther angetrieben hatte, war ja die Sorge gewesen, dass Gott ihm nicht gnädig gesinnt war. Aus Angst geht der junge Luther ins Kloster infolge eines Versprechens, was er in Todesangst gibt. Und er lebt dieses Leben im Kloster überaus diszipliniert, in einem größeren Ausmaß als die meisten seiner Mitmönche. Aber dabei schwingt immer die Sorge mit, dass er nicht ausreichend tut, dass es nicht reicht. Über die Lektüre von Paulus wird Martin Luther dann von dieser Sorge befreit. Eben er versteht, dass Christus schon alles getan hat und dass er überhaupt nichts mehr tun muss, um sich das Heil zu verdienen. Aufgrund dieses persönlichen Weges, den er da zurücklegt, hat Martin Luther Probleme mit dem Jakobusbrief. Seiner Ansicht nach ist bei Jakobus für seinen Geschmack zu wenig von der Gnade die Rede, weil Jakobus immer wieder von der Notwendigkeit redet, dass der Glaube auch praktisch werden muss. Luther spricht darum vom Jakobusbrief als einer strohernen Epistel, so hat er sich ausgedrückt. Am liebsten hätte er den Brief ganz aus dem Neuen Testament verbannt. Das hat er sich dann nicht getraut, aber der hat den nach hinten verschoben. Der ist also in der Lutherbibel ist er an einer anderen Stelle als in anderen Bibeln. Und ich habe den Eindruck, dieses Urteil von Martin Luther, das wirkt heute noch nach. Vor allen Dingen in der evangelischen Tradition. Und darum hole ich so ein bisschen aus, um das darzustellen, um das auch so bewusst zu machen, damit wir uns damit auseinandersetzen können. Denn bei vielen Menschen läuft das immer so unbewusst ab. Man hat sowieso schon Mühe, sein Christsein zu leben, hadert mit Situationen. Mensch, da hätte ich nochmal was sagen müssen. Da hätte ich nochmal jemandem helfen können. Und dann liest man dann so von den Formulierungen, die wir im Predigttext finden, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Und die Frage, die sich dann schnell stellt, ist die Frage, wie soll das aussehen? Was bedeutet das, ein Glaube, der sich in Taten zeigt? Reicht es einem Bettler, in der Woche einmal 2 Euro zu geben? Oder 2x in der Woche oder 1x im Monat? Reicht es oder reicht es nicht? Und dann kommt dieser Gedanke auf, was soll ich denn sonst noch alles tun? Ich bin doch schon am Limit. Ja, und dann kommt der Pastor an und sagt, ja, wir suchen noch hier für jemanden, da für jemanden. Und man sieht, in der Gemeinde wird dann noch hier für jemanden so gesucht. Hier muss jemand babysitten oder so. Muss ich hier mein Glaube in der Tat zeigen? Oder reicht es, wenn es jemand anders macht? Aber bei uns in der Gemeinde sind ja nicht mehr so viele da, die in Frage kommen. Und dann verstehen wir vielleicht, warum sich viele Menschen so schwer mit Jakobus tun. Aber der frühen Kirche war es wichtig, dass Jakobus den Teil der Heiligen Schrift ist. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diesem Gedanken nachgehen, was die Menschen damals an Jakobus so toll fanden. Und interessanterweise landen wir dann wieder beim Apostel Paulus. Die beiden kannten sich nämlich. Und Jakobus kennt den Römerbrief, oder er hat selbst Paulus so entsprechend predigen gehört. Das ist dann ja, als er den Römerbrief aufschreibt, hat er immer schon vorher davon gepredigt oder davon gehört. Das können wir in unserem Predigttext auch direkt erkennen, nämlich an einem Zitat, weil Jakobus zitiert aus dem Alten Testament. 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und Jakobus sieht diese Gerechtsprechung von Abraham in einer Einheit von Glauben und Handeln. Ja, Abraham hat geglaubt, aber dieser Glaube ist sichtbar geworden, indem er aus der Heimat nach Kanaan ausbricht oder indem er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Dieser Vers wird sonst im Neuen Testament noch einmal zitiert, und zwar nämlich eben bei Paulus. Aber Paulus, der zitiert diesen Vers in einem ganz anderen Zusammenhang. In Römer 4 geht es Paulus darum, mit dieser Feststellung zu beweisen, dass eben nicht die Werke Abrahams, sondern sein Glauben entscheidend war. Aha, so oder so, es ist also Auslegungssache. Wir müssen uns entscheiden, Team Paulus oder Jakobus. Und dann sagen wir, okay, lieber Paulus, weil das einfacher ist. Aber aus dem Neuen Testament wissen wir, Paulus und Jakobus, die waren keine Gegner. Die waren anders, aber sie haben sich nicht bekämpft, die haben sich gegenseitig respektiert und gegenseitig stehen lassen. Bei den jeweiligen Anhängern war das dann anders. Der Paulus regt sich im Galaterbrief über Anhänger von Jakobus aus, die in seinen Augen von den Heidenchristen Dinge fordern, die sie nicht einzuhalten in der Lage sind. Und das kennen wir heute auch noch manchmal, dass die Nachfolgenden immer päpstlicher als der Papst sind, dem Wunsch, es immer ebenso gut zu machen. Und umgekehrt wissen wir auch, dass die judenchristliche Seite, zu der Jakobus gehört, auch Probleme mit den Anhängern von Paulus hat, die Paulus einseitig falsch auslegen und falsch verstehen. Also im Petrusbrief, im zweiten, da regt sich der Petrus darüber auf, dass der Paulus immer falsch verstanden wird. Und an dieser Stelle setzt der Jakobusbrief an. Der Jakobusbrief möchte dem Missverständnis entgegenwirken, dass der Lebenswandel unwichtig ist. Und das sagt er immer wieder, Glaube muss praktisch werden. Das kann nicht sein, dass man glaubt und das Leben so bleibt, wie es ist. Trotzdem wird dem Paulus der Gedanke immer wieder untergeschoben. Und ein Gegensatz zwischen Paulus und Jakobus konstruiert, dagegen wehrt sich Paulus, aber das wird ihm trotzdem in den Mund gelegt. Und das Problem, womit im Grunde vor allen Dingen der Jakobus hier angeht, aber Paulus auch zu tun hat, bei den Menschen in der Antike, da gibt es viele, denen liegt dieser Gedanke nahe. Das kann daher, die Menschen, die haben damals geglaubt, also Gott kommt vom Himmel und er liegt, ja, da ist, also die Seele, das ist etwas Göttliches, etwas uneingeschränkt Gutes. Aber diese Seele, die ist in einem Kerker, die ist in einem menschlichen Körper. Der menschliche Körper, das ist ein Gefängnis. Also der göttliche Funke ist im Kerker der Leiblichkeit eingesperrt. So, und diese Einordnung des Leibes als etwas rein Irdisches und Schlechtes und auch etwas rein Vergängliches hat zwei mögliche Folgen. Die einen in der Antike, die sind der Meinung, okay, der Leib ist etwas Irdisches und das müssen wir bekämpfen und unterdrücken. Das Leben ist für sie ein harter Kampf gegen Gefühle, Emotionen und Triebe. Die anderen sind der Meinung, naja, der Leib, der wird sowieso halt vergehen und dann müssen wir uns auch nicht darum kümmern. Die denken, also oder die sind der Meinung, es ist nur wichtig, mit dem Kopf, sag ich mal, das Richtige zu denken, alles andere ist egal. Denn Handeln, das ist ja nur eine Sache der Leiblichkeit, das ist unwichtig. Und beide, Paulus und Jakobus, lehnen diese Philosophien ab, die hinter solchen Gedanken stehen, weil sie Juden sind. Und für die Juden ist alles eine Einheit. Seele und Leib sind eine Einheit. Alles ist von Gott geschaffen. Und es war sehr gut. Gott hat den Menschen geschaffen und siehe, es war sehr gut. Aber später dann im Lauf der Kirchengeschichte findet dann über das kulturelle Feld der Antike dieser Glaube den Weg in die Kirche rein. Und wir sprechen ja heute oft so von der Leibfeindlichkeit der Kirche. Das kommt nicht aus der Bibel, das kommt aus dem kulturellen Umfeld. Ja? Wir haben diesen Irrtum natürlich heute hinter uns gelassen. Wir sehen den Menschen als Einheit aus Geist, Seele und Leib an, so wie die Juden auch den Mensch als Einheit einsehen. Aber wir merken jetzt, worum es dem Jakobus geht. Dem Jakobus, dem geht es nicht um eine Werkgerechtigkeit. Dem geht es nicht darum, den Glauben abzuwerten. Ihm geht es auch nicht darum, den Paulus schlecht zu machen oder einen Gegensatz zu ihm aufzubauen. Es geht ihm nicht um Aufmerksamkeit. Das ist ja manchmal so in den Talkshows, dass irgendjemand eine steile These aufstellt, nur dass er Aufmerksamkeit kriegt. Der Jakobus hat Menschen vor Augen, die Jakobus falsch verstehen. Und sagt, allein der Glaube reicht aus und die Werke, die sind nebensächlich. Vielleicht sagt ihr, okay, das mag in der Antike passiert sein, aber heute nicht mehr. Das ist doch jetzt schon 2000 Jahre her. Aber sowas passiert heute auch. Weil diese kulturelle Prägung, deswegen habe ich das mal dargestellt, nachwirkt. Dietrich Bonhoeffer hat dafür zu seiner Zeit den Begriff der billigen Gnade geprägt. Er hat die evangelische Kirche seiner Zeit beschuldigt, Gnade als eine Schleuderware ohne Bedingungen und Kosten für die Begnadigten anzubieten. Bonhoeffer kritisiert Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders, für den nach seiner Begnadigung alles beim Alten bleiben könne, anstatt dass eine Trennung von der Sünde stattfände. Für Bonhoeffer ist billige Gnade die Predigt der Vergebung ohne Buße, Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beichte, Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Natürlich spricht der Bonhoeffer hier über die evangelische Kirche seiner Zeit. Die hat sich seit der Kaiserzeit immer wieder angepasst an das kulturelle Umfeld. Aber ich glaube, jede Generation steht in der Gefahr, zu vergessen, dass Glaube weder nur Kopfsache ist, noch nur eine Frage der Glaubenspraxis. Und ich glaube, jede Generation steht in der Gefahr, dass man sich anpasst an den Zeitgeist. Und der Zeitgeist, der will immer wieder aus dem Jakobus eine strohene Epistel machen, obwohl er ebenso wie Paulus zum Neuen Testament gehört. Obwohl Jakobus ebenso wie Paulus Gottes Wort an uns ist. Aber wie gehen wir nun richtig damit um mit dem Klartext von Jakobus? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Wie können wir so wie Abraham aus Glauben leben? Ich glaube, das Problem liegt nicht bei Jakobus, sondern bei unserer Reaktion. Aber wir schieben das dann auf Jakobus. Denn Jakobus zeigt ja nicht, dass du mehr Taten zeigen sollst. Das ist das, was wir hören. Und Jakobus sagt ja auch nicht, dass wir aktuell immer wieder... Also was wir immer wieder in der Gemeinde wahrnehmen, dass es nicht reicht. Das ist ja das, was wir erleben in der Gemeinde, dass so die Summe der Mitarbeit, das ist wie eine zu kurze Decke, mit der kann man sich nicht richtig zudecken. So. Eine zu kurze Decke lässt immer irgendein Körperteil, der hängt immer raus, ja, und da friert man dann. Oder man verkrampft sich so, dass einem alles wehtut, zumindest wenn man die 50 überschritten hat. Unser Problem ist, dass wenn wir merken, dass etwas anders werden muss, wir immer noch mehr machen von dem, was wir sowieso schon machen. Wir legen immer noch eine Schippe drauf, über das eigentliche Maß, was uns eigentlich gut tut. Und wir merken nicht, unsere Leistungsbereitschaft, mit der wir uns selbst schädigen, wo wir auch noch oft stolz drauf sind. Haha, ich habe auch schon einen Burnout gehabt. Ist im Grunde auch wieder diese Leibfeindlichkeit der Antike nur in einem neuen Gewand. Oder wenn wir denken, das muss keine Konsequenzen haben, diese billige Gnade, das ist im Grunde auch so, diese Gleichgültigkeit von den Epikureern damals. Und ja, es ist oft so, wenn wir diesem Setting dann halt einen Satz hören, wie den von Jakobus, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ja, dann mehr, immer noch mehr, noch mehr. Aber die Bibel ruft uns doch nie zu einem noch mehr auf. Die Bibel sagt doch nicht, okay, wenn du nichts machst, jetzt komm erstmal zur Ruhe, geh erstmal auf das Wochenende und mach erstmal noch weniger, damit du vollends erkennst, was dran ist. Die Bibel, die fordert uns zur Umkehr auf. Die Bibel ruft uns dazu auf, innezuhalten und zu erkennen, was überhaupt erst das Problem ist. Wenn du in der falschen Richtung unterwegs bist, dann kommst du doch durch ein Mehr immer noch mehr nicht in die richtige Richtung. Und wenn du 180 Grad in der falschen Richtung unterwegs bist, dann bringt auch so eine sanfte Korrektur, immer so eine Korrektur um 5 Grad, dann brauchst du Ewigkeiten, bis du in der richtigen Richtung bist. Dann hilft es nur, stehen zu bleiben. Wenn du ein Unbehagen fühlst bei diesem Text, der wirklich Klartext spricht, dann hilft es nicht so weitermachen wie bisher, nur noch mehr. Dann hilft es nur, stehen zu bleiben und zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann hilft es nur zu beten, das Gespräch mit anderen Christen suchen, deren Meinung man schätzt. Auch zusammen zu fragen. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Wenn Jakobus sagt, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos, dann sind auch wir als ganze Gemeinde gefragt. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum so viele Menschen nicht mehr da sind. Weil sie nicht die Relevanz unserer Gemeinde für unsere Zeit sehen. Und die Geduld verloren haben, weil sie immer nur mehr und noch mehr gemacht haben, bis es nicht mehr ging. Aber Jesus sagt auch in Matthäus 11, ab Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Das ist der Predigttext aus einer anderen Perspektive. Also Jesus spricht nicht von Däumchentränen. Er spricht von einem Joch. Aber er sagt doch, das Joch ist sanft und die Last ist leicht. Ich glaube, das ist auch schon eine erste Tat des Glaubens, stehen zu bleiben, innezuhalten in dem, was wir alles tun und zu fragen, Herr, was willst du, was ich wirklich tun soll? Und das ist die einzige Patentantwort, die ich heute Morgen für euch habe. Ich denke, das, was dann folgt, muss dann jedem von euch der Heilige Geist sagen, was das heißt. Ob es darum geht, sich aufzumachen aus der geistlichen Hängematte der billigen Gnade eines Glaubens ohne Konsequenzen oder anzuhalten und zu stoppen und endlich mal bereit sein zuzuhören. Gott segne uns. Amen.